Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Episode, da kommen wir nun zu einer Auseinandersetzung, die in Amerika, in ganz Amerika, nun wirklich jedem Kind bekannt ist. Das weltbekannte Drama hatte zwei Protagonisten. Der eine war ein hochdekorierter Offizier, der seinen stark angeschlagenen Ruf dann skrupellos und mit allen Mitteln wiederherstellen wollte. Der andere war der Anführer seiner Nation, der in seinem letzten Kampf um Heimat und um Freiheit seinem Ruf als großer Seher und Schamane wirklich gerecht geworden ist. Custer und Sitting Bull. Nur einer konnte überleben. Dazu nun gute und spannende Unterhaltung. 500.000 Menschen kommen in jedem Jahr hierher. Und der Parkranger Chris Evans, der erzählt, manchmal, da gehe ich bei Sonnenuntergang da hinauf zum Denkmal und dann setze ich mich da oben auf dem Hügel auf eine Bank. Wissen Sie, es ist heiliger Grund hier. Man kann sich der Magie dieses Ortes einfach nicht entziehen. Und dann, dann schaue ich über all die vielen Gedenksteine und über den Fluss in das weite Tal hinunter und denke dann daran, was genau hier vor 150 Jahren geschehen ist, hier am Little Bighorn. George Armstrong Custer, der galt als eine der zwiespältigsten Persönlichkeiten der amerikanischen Geschichte, über 100 Jahre lang als legendärer und auch unantastbarer Nationalheld. Und erst in jüngerer Zeit stellte sich dann heraus, dass der junge Generalmajor des amerikanischen Bürgerkrieges auch ein rücksichtsloser und karrieresüchtiger Egoist war, der klare Befehle missachtete und für seinen Erfolg auch mehrfach ihm unterstellte Männer im Stich ließ. Und zum Beispiel im Jahr 1868, als er mit seiner 7. Kavallerie mitten im Winter und nachts ein Lager der Cheyenne am Washita-Fluss angriff, bei dem dann über 100 friedlich Schlafende ums Leben kamen. Und selbst Häuptling Black Kettle, der sogar die amerikanische Flagge auf seinem Zelt gehisst hatte, weil man ihm mitteilte, unter ihr, da würde er immer sicher sein. Auch er wurde erschossen. Und danach, da rückte Custer einfach wieder ab, ohne sich um Major Elliot, um seinen Trupp von 20 Soldaten zu kümmern, die dann bei der Verfolgung Flüchtender und ohne die Rückendeckung von Custer prompt in einen Hinterhalt gerieten und allesamt ums Leben kamen. Und unter den gefangenen Frauen, da befand sich auch die 23-jährige Mona Sita. Und jüngste Nachforschungen, wie auch die Cheyenne-Frauen bestätigen, dass der Vater der beiden blonden Kinder der Häuptlingstochter George Armstrong Custer gewesen ist. Bahasapa, die heiligen Berge, die wir als die Black Hills kennen, die waren in Lakota vertraglich für immer überlassen worden, solange Gras wächst, solange Wasser fließt. Aber dann, nach einem Goldfund 1874, da leitete Custer eine Expedition genau dorthin. Und er wurde dann dabei von Mona Sita gewarnt, bei einer nochmaligen Entweihung der heiligen Berge würde er diese dann ganz sicher nicht mehr lebend verlassen. Und als die Lakota darauf dann natürlich Goldsucher in ihrem Gebiet töteten und vertrieben, da folgte natürlich prompt eine Strafexpedition. Und Custer, dessen Ruf in der feinen amerikanischen Gesellschaft nach dem Vorfall am Washita stark gelitten hatte, Custer kam dieser Feldzug gerade recht. Und dass er dabei tatsächlich einen Alleingang plante, wird euch dadurch deutlich, dass er den Zeitungsreporter Mark Kellogg mitgenommen hatte, der dann im Osten und auch im Weißen Haus von Custers großem Sieg berichten sollte. Custer, der eine der drei Heeresabteilungen leitete, Der missachtete an jenem so schicksalshaften 25. Juni 1876 dann auch den klaren Befehl, nur gemeinsam mit den beiden anderen Truppenkontingenten vorzugehen. Er verzichtete sogar auf Kanonen und auf Säbel, um schneller und leiser vorrücken zu können. Und er erschöpfte zudem seine jungen und unerfahrenen Soldaten mit zwei nächtlichen Gewaltritten, um unbedingt als erster am Bighornfluss einzutreffen. Dann, unmittelbar vor seinem Angriff, da beging George Armstrong Custer seine beiden entscheidenden Fehler. Zunächst teilte er seine Truppen auf. Er schickte Major Reno und Captain Benteen mit zwei Abteilungen los, um dieses riesige Lager vom anderen Ende, und das war mehr als 7 Kilometer entfernt, dort anzugreifen. Und schließlich, da ignorierte er sogar die Warnung seines erfahrenen Chefscouts Mitch Boyer, der nach seinem Erkundungsritt meinte, in seinen 30 Jahren auf den Prärien habe er noch niemals so viele Zelte und Krieger gesehen. Und er rief dann Custer noch zu: General, wenn wir da hinunterreiten, kommen wir niemals mehr lebend heraus. Genauso geschah es ja dann auch. Und woher wissen wir dies? Nun, wir wissen dies, weil Custer noch den Trompeter Giovanni Martini mit dem Befehl nach mehr Munition zu den Packpferden zurückschickte, und der hatte so den General und seine Männer als letzter lebend gesehen. Reno und Benteen auf der anderen Seite, die wurden vor ihrem Angriff von 4 spielenden Kindern entdeckt, die dann laut rufend ins Lager liefen. Die beiden Anführer, die beiden Kommandanten mussten sich dann nach schweren Verlusten an einer Furt über den Bighornfluss, wobei Reno komplett die Nerven verloren, immer wieder aufsitzen, absitzen, aufsitzen, absitzen befahl, und nur es war dem erfahrenen und ruhigen Captain Benteen zu verdanken, dass sie sich danach noch auf einen Hügel neben dem Fluss flüchten konnten, wo sie gerade noch mit dem dann auch noch eingetroffenen Packpferdezug mit der Munition auch die seit Jahren bewährte Rundumverteidigung einrichteten, und so haben sie schließlich alle dann auch überlebt. Tatanka Yotanka, der große Medizinmann und Anführer seiner Nation, den wir alle als Sitting Bull kennen. Der hatte erst 2 Tage vorher von einem großen Sieg seines Volkes mit kopfüber ins Feuer fallenden Soldaten geträumt. Der charismatische Kriegshäuptling Crazy Horse, der sich übrigens niemals fotografieren ließ, der ritt seit Rinos Angriff immer wieder durch das gewaltige Lager und trommelte mit seinem legendären Schlachtruf: Hockerhey, Hockerhey, Feiglinge nach hinten, tapfere Männer nach vorn, heut ist ein guter Tag zum Sterben, seine Männer zur Gegenwehr zusammen. So sahen sich Custers 225 Soldaten dann gleich bei den ersten Zelten dieses riesigen Lagers einer wirklich massiven Gegenwehr von 2000 Kriegern gegenüber. Und in nur wenigen Augenblicken hatte sich dann ihr Angriff in eine wilde, in eine unkontrollierte Flucht verwandelt. Und als dann hinter ihm immer mehr seiner Männer fielen, darunter auch beide Brüder, auch sein Schwager und schließlich dann auch, leider auch Mitch Boyer, der nämlich mit 12 Soldaten leider in eine Schlucht ohne Ausgang geritten war. Da musste Custer schließlich erkennen, dass es nun nicht mehr um einen Prestigesieg, sondern wirklich nur noch um das nackte Überleben ging. Dann, etwa eine halbe Meile voraus, da erkannte er dann einen Hügel, und dort wollte er dann, wie auch Reno und Benteen zuvor, bis zum Eintreffen der anderen Armeeverbände die bewährte Rundumverteidigung einrichten. Crazy Horse, der übrigens aktuell nur 15 Kilometer von den Präsidentenköpfen am Mount Rushmore entfernt, zum Stolz seiner Nation ein eigenes und noch größeres Denkmal bekommt, Gräsehaus, der hatte in seinen früheren Gefechten mit den Weißen sehr viel von deren Taktik gelernt. Und als er nun die Soldaten auf den Hügel zureiten sah und ganz genau erkannte, was Custer vorhatte, da ritt er mit seinen Männern weit, weit, weit weg und dann um diesen Hügel herum. Und als Custer sich dann nur etwa 50 Meter von der Hügelspitze entfernt, schon in Sicherheit wähnte, da wurde diese urplötzlich von Crazy Horse und seinen 400 Kriegern besetzt. Und in nur wenigen Minuten war dann alles vorbei. Neben dem Reporter Mark Kellogg, der unter seinen Papieren und Stiften gefunden wurde, war auch Custer bis auf seine beiden Schusswunden ansonsten völlig unversehrt geblieben. Die Cheyenne-Frauen, die danach über das Schlachtfeld liefen, um die Soldaten auszuplündern und zu verstümmeln, die hatten in ihm ihr Stammesmitglied, das ihnen von Mona Sita her bekannt war, die hatten ihn dadurch sofort als Stammesmitglied ausgemacht und ihm so nur zum Zeichen des Sieges eine Fingerkuppe abgetrennt. Und dann stießen sie ihm mit ihren Nähnadeln noch durch die Ohren. Warum? Damit Custer beim nächsten Mal dann besser auf ihre Warnungen hören würde. Von seinen Spähern über das Herannahen der beiden anderen Truppenverbände informiert, da ließ Sitting Bull dann das größte jemals auf dem amerikanischen Kontinent entstandene Lager noch in derselben Nacht abbrechen. Und bis zum Morgengrauen waren die rund 12.000 Menschen wie ein Spuk dann in den Weiten der Bighornberge verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Nur einige Lagerfeuer, die waren noch übrig geblieben. Und die am nächsten Morgen am Little Bighorn eingetroffene Scout-Abteilung unter Lieutenant Bradley, die fand dann als einzig lebendes Wesen noch das Pferd eines Captains von Custer's E-Company vor, das in einer surrealen, in einer unwirklichen Szenerie unter all den Gefallenen dort ganz friedlich graste. Und dieses Pferd mit dem so passenden Namen Comanche, das wurde dann ein ganzes Jahr lang in ganz Amerika und auch auf der Weltausstellung in Chicago als einziger Überlebender der Schlacht präsentiert. Und als Mona Sita von Custers Tod erfuhr, da zerschnitt sie sich die Haare und ihre Kleidung und weinte tagelang. Sie starb übrigens erst 1922 mit dann 77 Jahren. Jener Tag im Juni 1876 mit diesem letzten verzweifelten Kampf eines Volkes um seinen Lebensraum liegt nun schon fast 150 Jahre zurück. Aber die Menschen beider Hautfarben in Amerika haben ihn bis heute nie vergessen. George Armstrong Custer und seine Soldaten, die wurden damals an Ort und Stelle beerdigt. Ein Jahr später dann wurde Custer exhumiert und danach mit allen militärischen Ehren in West Point beigesetzt. Und nun konnte die Legende um den Nationalhelden beginnen. Das Knallen der Revolver und Gewehre, pow, 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 das Zischen der Pfeife, das Wiehern der Pferde, das Schreien der Angreifer, wie auch der Verwundeten. All das ist heute nun längst vorbei. Heute ist es ganz still, ganz friedlich und ruhig an diesem mystischen Platz da oben beim Denkmal auf dem Hügel. Chris Evans erhebt sich von seiner Bank und geht im Mondlicht langsam und nachdenklich an den Gedenksteinen vorbei wieder zu seiner Rangerstation hinunter. Die Schlacht am Little Bighorn ist heute mit unzähligen Dokumentationen, Doktorarbeiten sowie Fernseh- und Kinofilmen ein Teil der amerikanischen Geschichte. Und Custer und Sitting Bull sind so längst zu auch über Amerika hinaus bekannten Legenden geworden. Custer und Sitting Bull. Nur einer von ihnen konnte überleben. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.